Herzlich willkommen zum Spielverlagerung.de Podcast. Wir machen kurz vor Saisonschluss eine kleine Sonderfolge, in der wir die gesamte Saison ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Das, was so ein bisschen im Tagesgeschäft untergeht, einmal die großen Teams der Saison anschauen. Tim Rieke, Martin Raffelt und ich. Hallo euch beiden.
Hallo.
Moin, moin.
Ja, wir haben schon vorher so ein bisschen besprochen. Wir haben bei Spielverlagerung.de dieses Jahr nicht die ganzen großen Spiele gemacht, also ab und zu mal ein paar Sachen ausgelassen. Da müssen wir dazu sagen, da kommt natürlich hinzu, dass der gute René ja dieses Jahr uns verlassen hat für die völlig wahnwitzige Vorstellung, einen europäischen Titel gewinnen zu wollen. Kann man sich schon mal die Frage stellen, war es das wert, René? War es das wirklich wert? Und deshalb so ein bisschen runtergefallen, aber wir wollen
muss man vielleicht dann doch für die ein, zwei Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, einfach mal sagen, dass der gute Herr gerade bei Red Bull Salzburg die U18 und die Youth League als Co-Trainer betreut und diese Youth League Mannschaft auch in die Youth League gewonnen hat, unter anderem Paris Saint-Germain, Manchester City und den FC Barcelona rausgekegelt aus dem Wettbewerb.
Hat im Finale gegen Benfica gewonnen.
2-2 gewonnen.
Ja. Man kann trotzdem die Frage stellen, war es das wert, René? Er hätte auch bei diesem Podcast ja dabei sein können.
Er hätte auch bei diesem, aber er setzt andere Prioritäten. Tja, der war schuld.
Ich erkläre mal kurz, was die Idee dieses ganzen Podcasts ist. Wir wollen einmal die großen Trends der Saison herausarbeiten. Jetzt frei von täglichen Spielanalysen. Einmal, was sind die taktischen Trends dieser Saison? Und zwar anhand der großen Mannschaften. Also wir werden jetzt uns hier nicht im taktischen Detail verheddern, sondern wir gucken uns an, was waren die dominanten Teams dieses Jahr, auch gerade die wir noch nicht auf Spielverlagerung analysiert haben. Was macht diese Teams besonders? Was für allgemeine Schlüsse für die taktische Entwicklung des Fußballs kann man aus diesen Teams ziehen? Wir werden das in zwei separaten Podcasts machen. Heute werden wir nur über internationale Teams sprechen, also über die Teams, die außerhalb von Deutschland den europäischen Fußball geprägt haben. Wir werden noch eine extra Ausgabe machen, in der wir nur über die großen deutschen Teams reden. Und das werden dann wahrscheinlich die vier großen deutschen Teams sein. Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal an so ein bisschen bei den Champions League Halbfinals, dass wir die erstmal so als Aufhänger nehmen und uns dann damit so langhangeln. Weil wir sind jetzt in diesem Moment, wo wir es aufnehmen, Champions League im Halbfinale. Hinspiele sind vorbei. Juventus hat 2-0 gegen Monaco gewonnen, Real 3-0 gegen Atletico. Das heißt, man kann schon mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Champions League Finale dieses Jahr Real Madrid gegen Juventus Turin sein wird.
Vor allem, weil beides auswärts war. Vor allem, weil beide auswärts gespielt haben.
Weil es zweimal Auswärtsspiele waren und sie auch nicht die schwächsten Mannschaften auf der Welt sind. Ich fange mal bei dir an, Martin. Was macht Real Madrid richtig? Was kann man aus dieser Real Madrid-Mannschaft lernen? Kann man daraus taktisch was lernen?
Man kann aus dieser Real Madrid-Mannschaft lernen, dass es eine sehr gute Idee ist, eine Doppel-8 mit Toni Kroos und Luka Modric aufzustellen. Das ist eine hervorragende Idee, ist eine der besten Ideen, die jemals jemand im Fußball hatte, würde ich sagen. Ist aber auch eine relativ naheliegende Idee, wenn man sehr viel Geld zur Verfügung hat. Also hauptsächlich ist natürlich Real, die haben einfach einen der stärksten Kader der Fußballgeschichte, muss man sagen. Selbst wenn dann Varane zum Beispiel ausfällt und auch wenn Casemiro sicherlich seine Schwächen hat, so, aber ansonsten, das waren auch schon die einzigen beiden Kritikpunkte, die man vortragen kann über den Kader. Ansonsten haben sie mit Marcelo und unfassbar guten Spielern eine starke Innenverteidiger mit Cavarral, einen sehr, sehr effektiven Außenverteidiger. Benzema, einen Top-Mittelstürmer, haben Cristiano Ronaldo, haben Bale und haben dann nebenbei noch auf der Bank Isco, Asensio und James Rodriguez und Kovacic. Das ist halt eine unfassbar gute Ausgangslage. Und auf der Basis mit dem der stärksten Kader aller Zeiten spielen sie sehr, sehr defensiv ausgerichteten Angsthasenfußball, was eine sehr, sehr ekelhafte Mischung ist, weil es ist schwierig. Also sehr viele Mannschaften haben es geschafft, gegen Real einigermaßen mitzuspielen. Und wenn man sehr, sehr geduldig ist, kann man, glaube ich, relativ leicht in Anführungszeichen sich gegen Real so ein bisschen so eine 50-50-Situation erspielen oder eine 60-40-Situation, wo man selber einfach tief steht und nur verhindert und dann nach vorne einfach selber sehr viel auf Ballbesitz geht und Ball lange laufen lässt, weil Real ja auch sehr tief steht. Wenn man da nicht immer reinrennt, sondern einfach den Ball laufen lässt, dann hat man selber viel Ballbesitz, dann ist man defensiv erstmal grundsätzlich relativ stabil. Aber da macht man selber wenig Tore, Real macht wenig Tore und man hat so eine Pattsituation. Und sobald man anfängt mitzuspielen, wird es eklig, weil wenn man in den tieferen Block von Real reinspielt, dann kann man Bälle verlieren und dann läuft man in den Konter von Ronaldo und Co. rein, zumal Gegenpressing schwierig ist gegen Kroos und Modric. Und wenn man versucht, ein bisschen höher anzugreifen, dann kann es halt sein, dass er mit schnellen Angriffen über einzelne Vertikalbälle, über Verlagerungen, über Flügelangriffe, dass sie dann direkt Gefahr erzeugen können. Also man müsste das top organisiert angehen, so. Und das hat bis jetzt einfach noch keiner so gut hinbekommen. Ja, sie spielen quasi bei Ballbesitz, was somit das Prägendste ist. Bei Ballbesitz haben sie so eine Art 2, 5, irgendwas 2. Also sie haben Benzema und Ronaldo vorne, dann der zweite Flügelspieler hat immer eine unterschiedliche Rolle, beziehungsweise war es jetzt auch eher mit Isco dann noch ein Zehner oder noch ein dritter Achter, der dann irgendwo rumgerannt ist. Und die Grundstruktur ist eben die beiden Innenverteidiger und dann die Achter, Kroos und Modric, sehr weit außen. Casemiro in so einer ganz simplen Verbinderrolle dazwischen und dann wird halt vor allem über die äußeren Dreiecke der Innenverteidiger, Außenverteidiger und die Weltklasse-Achter wird dann das Spiel einfach nur laufen gelassen, ohne dass da die gefährlichen Räume so richtig zielgerichtet und druckvoll gesucht werden, sondern es ist eher so, wenn der Gegner dann mal versucht, nach vorne zu schieben, wenn der Gegner dann mal die Räume aufmacht, dann trabt mal so ein Modric, dann trabt mal so ein Isco oder so ein Ronaldo, trabt dann mal in diese Räume rein und dann knallt irgend so ein Kroos oder so den Ball dann da rein und dann sind sie halt einigermaßen gefährlich, ansonsten kommt sie langsam über den Flügel nach vorne. Das ist halt so eine ganz, ganz unangenehme Spielweise, die jetzt auch nicht so, also die ja in kaum einem Spiel, außer jetzt gegen Atletico. Atletico war da sicherlich einfach zu passiv und hatte nicht die richtige Idee. Ansonsten war das in keinem Spiel so richtig dominant. Das Defensivspiel ist ja auch nicht dominant, stehen meistens relativ tief, hatten gegen Bayern zum Beispiel nur 50% Ballbesitz deshalb, weil sie eben zwar selber den Ball laufen lassen, aber den Gegner dafür auch nicht so viel unter Druck setzen. Stehen dann so einem 4-1-4-1, was nicht so top ist, haben auch relativ viele also haben kaum zu null gespielt, eigentlich relativ viele Gegentore bekommen. Aber wenn sie dann halt einen Ball tief gewinnen, können sie ganz gut kontern. Das ist gefährlich. Und dann können sie auch ein sehr, sehr gutes Angriffspressing spielen. Das machen sie nicht immer, aber das geht durchaus. Das ist ja Angriffspressing aus einem 4-3-3, 4-1-4-1 mit Toni Kroos als Achter, da hat Deutschland schon mal einen Weltmeistertitel mitgewonnen. Das ist an sich eine ganz gute Idee. Und das sieht auch bei Real relativ gut aus, wird aber halt nicht immer so konsequent durchgezogen. Punkt.
Ja, eine sehr gute Analyse. Frage bei mir jetzt, die bei mir hängen bleibt, ist einmal dieses defensives Angsthasenfußball, was du gesagt hast, was aber dann natürlich eher aus dem strategischen Fokus sich ergibt.
Ist
Frage
ja auch
von.
im Grunde, also es ist im Grunde halt einfach, es ist Sicherheitsfußball, es ist Fußball mit so wenig Risiko wie je so. Das ist halt so, wie Zinedine Zidane auch als Spieler war, ne? Einfach immer eigentlich hauptsächlich einfach sichere Aktionen gemacht, technisch sehr, sehr sauber, mit einer hohen Erfolgsquote einfach. Und dann in dem Moment, wo sich einfach vom Spiel heraus angeboten hat, dass man mal was nach vorne macht, macht man es dann halt.
Ist das im Endeffekt nicht genau diese Art von Fußball, die man eigentlich einem Trainer wie Pep Guardiola vorwirft, dass man diesen Fußball nur mit besonders guten Spielern spielen kann? Weil das ist ja jetzt wirklich kein Systemfußball, den wir hier sehen.
Ja, also ich denke, das ist keine, also ich würde beide Teilthesen unterschreiben. Erstmal, also ich habe beide Sachen auch letztens genauso gedacht. Einmal, dass das im Grunde das ist, was Guardiola immer vorgeworfen wurde. Dass es wirklich einfach Ballhalte, also Fußball auf Ball halten ist wirklich um den Ball zu halten und nicht um Tore zu erzielen, was bei Guardiola eigentlich nicht nie richtig der Fall war oder zumindest nur phasenweise, um Kräfte zu schonen, aber nicht aber die hatten also Guardiola-Teams hatten eigentlich immer auch eine klare Idee, um Tore zu erzielen, während es bei Real wirklich dann so nochmal gucken, wie es läuft ist. Und ja, ich denke auch, dass das ich finde das taktisch nicht so schlimm, wie es gemacht. Also ich finde Real ist eine sehr gute Mannschaft. So was innerhalb jetzt dieser Taktikanalystenblase auf Twitter und so, da werden sie oft extrem gebasht, also dass sie ganz schlecht wären irgendwie und dass sie nur mit Glück gewinnen und so. Das finde ich jetzt nicht. Sie sind schon eine Mannschaft, die spielen halt gut, weil sie auch gute Fußballer haben so und die Fußballer sind halt so zusammengesetzt als Mannschaft, dass sie sehr unangenehm also dass sie ganz schwer zu schlagen sind einfach. Ist sicherlich nicht das Maximum, aber es sind schon die Konzepte, die sie anwenden, funktionieren für die Mannschaft ganz gut, so oder gut. Würden aber die Konzepte an sich sind nicht top. Also du kannst den Fußball, glaube ich, ganz schwer auf eine schwächere Mannschaft anwenden. So, wenn du als Mittelfeldmannschaft, also sag mal, wenn Hoffenheim so spielen würde, dann wäre Hoffenheim nicht Dritter, sondern dann wäre Hoffenheim wahrscheinlich 13. höchstens, würde ich vermuten. So.
Ich
Ja,
glaube,
und
dass,
ja.
was du gerade gesagt hast, was auch dieser Hate in dieser Taktik-Filterblase, in dieser Taktik-Community herrscht, wahrscheinlich auch daher, dass es halt ein erstens simpler und zweitens halt auch wenig innovativer Spielstil ist. Also, gerade wenn du es jetzt sagst, du vergleichst es mit so Hoffenheim oder sowas, die ja da sehr viele Elemente drin haben, hier ist es halt sehr stark auch auf die Spieler raufgeprägt.
Genau.
Also die
Aber
Genialität.
man kann nicht so viel analysieren da, sondern
Nee,
weil man kann
genau.
nicht so viele schöne Sachen analysieren, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen, da ist schon auch eine gewisse, also halb falsche Dogmatik teilweise vorhanden. Also es ist, da wären halt Elemente wie zum Beispiel halt Zentrumsbesetzung, offensive Halbraumbesetzung und so, also die Art und Weise, wie man das Feld besetzt, werden da sehr dogmatisch als Schablone herangelegt, anhand der dann real verurteilt wird, weil sie es halt anders machen, ohne dass so richtig drüber nachgedacht wird, ob das, was Real macht, vielleicht auch eine gute Alternative ist. So. Was aber, ich sag, das ist erstmal ein falscher Dogmatismus. Andererseits ist das schon auch nicht so top. Also die sind ja jetzt auch nicht so, dass sie mega dominant sind und total viele Tore machen, total wenig Gegentore bekommen, sondern das ist halt, also angesichts des Kaders, ja nicht besonders gut. Es ist halt einfach nur sehr, sehr schwer zu schlagen. Also ein bisschen zweischneidig.
Das ist eigentlich eine ausführliche Analyse dieser Realmannschaft. Wenn ich jetzt da diese Mannschaft von Juventus Turin gegenüberstelle, versuche ich mal dich ins Boot zu holen, Tim. Was wäre der Wesenskern der Mannschaft von Juventus Turin? Bei Real haben wir jetzt sehr stark auch über die Spieler geredet. Was wäre bei Turin das herausgreifende Merkmal deiner Meinung nach?
Ja, also man kann vielleicht sagen, dass die Juve relativ stabil und gut organisiert ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die so einen spezifischen Punkt haben, der besonders irgendwie herauszuheben ist, an dem man sie jetzt irgendwie so mit einem ganz griffigen Schlagwort charakterisieren könnte, sondern ist auch einfach sehr wichtig, dass sie eine ziemlich ausgewogene, stabile Mannschaft sind, die einfach jetzt nicht so herausragend spektakulär ist und die auch nicht so, ja, nicht so wahnsinnig spielstark oder kombinationsstark ist, sondern die halt sehr viele Sachen sehr gut, nicht herausragend macht, aber eben sehr gut und dabei auch ziemlich stabil ist und die sich auch einfach sinnvoll anpasst. Ja, also im Grunde genommen eigentlich eine sehr umfassend ausgerichtete Mannschaft auf gutem Niveau, die natürlich insbesondere über ihre starke Defensive kommt. Speziell jetzt in den internationalen Spielen macht das viel aus.
weil sie ja schon beispielsweise jetzt, was das Ballbesitzspiel angeht, manchmal in der Raumbesetzung auch gewisse taktische Schwächen haben. Jetzt nicht ganz dramatisch, aber halt manchmal ist es ein bisschen unausgewogen, haben sie nicht so gute Verbindungen durchs Mittelfeld, kriegen sie nicht so viel Dominanz in den Sechserraum rein. Aber durch diese Stabilität und dadurch, dass halt einfach von allen Positionen sehr klug und strategisch sinnvoll agieren, macht das jetzt erstmal nicht so viel aus. Und dann haben sie auch zwischendurch immer wieder sinnvolle Anpassungen drin. Nicht so ganz extreme Anpassungen, also nicht, dass jetzt irgendwie unbedingt die Formation mal ganz komplett umgestellt wird. Natürlich können sie auch zwischen dem 4-4-2, was sie am meisten spielen, und irgendwas mit einer Fünferkette können sie auch wechseln. Aber das ist nicht das Einzige, was sie anpassen, sondern häufig sind das auch so kleinere Elemente, dass da kommt es dann drauf an, wie genau beispielsweise jetzt die Flügelspieler in der Defensive eingebunden sind, ob sie die Mittelfeldreihe ein bisschen enger spielen lassen oder ob sie versuchen, ein bisschen sich mehr zurückzuziehen und eher die letzte Linie zu stärken. Da haben sie auch gegen die unterschiedlichen Gegner in der Champions League ganz gute Varianten jeweils gefunden. Und ja, sind halt unangenehm auch, also auch eine unangenehme Mannschaft, genau wie Real, aber schon auf eine andere Weise, wenngleich natürlich andererseits auch wiederum gewisse Ähnlichkeiten da sind, dass es eben, dass beide Mannschaften nicht so hauptsächlich über ganz klare taktische Besonderheiten kommen, sondern auch ein bisschen mehr über die Spielereinbindung, strategische Sachen und so weiter.
Würdest du aber dann nicht zustimmen, dass dieser Wesenskern der Mannschaft die Defensive ist? Und das ist ja doch zumindest als für mich als internationaler Beobachter, ich habe es in der Liga selten gesehen, der herausstechende Merkmal, also in der K.O.-Phase noch ohne Gegentor, in der Gruppenphase auch nur 2 Gegentreffer kassiert.
Ich würde vielleicht sagen, dass der Wesenskern die defensive Stabilität ist oder die generell die Gesamtstabilität
der Mannschaft. Die Gesamtstabilität, ja. Das würde ich auch
die
sagen.
Die wiederum aber von der individuellen Stärke in der Defensive doch schon mitgetragen wird. Nicht nur, aber
die halt, auch. Und die halt einfach primär dann auf die Defensive zurückwirft.
Hm. Ja, wobei sie ja auch sehr konstant Tore machen. Ne?
Ja.
Das stimmt, also die machen selten so richtig viele, aber sie machen auch wenige.
Ja, doch, da sind doch, wenn ich mich hier umgucke, sind dann immer einige gute Ergebnisse dabei. Gegen Barcelona 3-0, 4-0 gegen Zagreb.
Ja, gut, aber es ist jetzt nicht so, dass die so viele Kantersiege hätten, sondern die haben meistens so ihren
meistens 1-0, 2-0.
Wenn
man die Ergebnisliste durchscrollt, dann sieht man unheimlich viele 2-0-Ergebnisse.
Ja. Mhm. Das sehe ich auch gerade, ja. 2-0, 2-1, auch mal 3-1, so.
Ja. Genau. Also scoren konstant zwischen 2 und 3 Tore und kriegen immer zwischen 0 und 1, so.
Hm.
Das ist schon, ja, sind schon sehr, sehr konstant. Hatte ich ja auch an der Stelle vielleicht nochmal im letzten Mailbag, der auch dann die Champions League vom Viertelfinale nochmal thematisiert hatte, genau das herausgehoben bei Juve, dass sie eben also einfach auch sehr komplett sind als Mannschaft, ohne jetzt die super herausstechenden Sachen zu haben, aber sind sehr, sehr komplett und in allen Phasen halt sehr stabil auch. Also man kann zwar sagen, dass individuell vielleicht die Defensive heraussticht, aber wenn man sich so die Spielphasen anguckt, dann kann man sagen, dass sie in allen Phasen sehr gut sind. So, die haben da keine, die unheimlich weit rausfällt, qualitativ. Und deshalb, das ist halt schon sehr speziell. So, ich gucke die mir auch gerne an, so, weil man einfach merkt, die spielen einfach guten Fußball, so egal wo man hinguckt auf dem Feld, egal wann man reinguckt ins Spiel, durchgängig über 90 Minuten in allen Zonen, machen die einfach gute Sachen. So, ohne brillante Sachen, also brillante Sachen machen sie selten, aber machen immer gute Sachen. Und ich hatte da im Mailbag auch schon ich hatte ja diese Liste gemacht, das Kryptonit für jeden Viertelfinalisten mal rausgearbeitet, wo ich glaube noch keine einzige Paarung getroffen habe. Okay. Na gut, bei Bayern habe ich gesagt, dass Dortmund vielleicht das Kryptonit ist, das hat zumindest im DFB-Pokal geklappt. Ansonsten, ich habe gerade auf, ich muss einmal kurz gucken. Ja, sonst habe ich nichts getroffen, aber bei Real habe ich Juve die Frage gestellt, ob Juve das Kryptonit ist. Und ja, das kann man dann ja mal im Finale jetzt, wie es aussieht, dann abchecken, ob
Höchstwahrscheinlich,
das
ja.
ist.
Müsste schon viel schief gehen. Das ist jetzt, führt mich jetzt zu einer vielleicht allgemeineren Frage, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt bei beiden, also bei beiden Champions League-Finalisten dieser Saison, haben wir so einen gewissermaßen Stabilitätsfokus, wenn auch auf andere Art und Weise, umgesetzt. Wir haben einen Fokus auf strategisch gute Einbindung der Individualspieler und jetzt gar nicht so dieses fancy so fancy Stuff, sage ich mal immer so. Dann ganz besondere taktische Ideen, aber einfach relativ simple taktische Ideen gut umgesetzt. Ist das so ein allgemeiner Trend oder liegt das einfach an der Saison, dass diese beiden Mannschaften jetzt so herausragend sind?
Wobei ich finde, dass man schon sagen kann, dass Reals Herangehensweise schon eigentlich eine besondere Idee ist. Die ist nur nicht besonders gut.
Ja gut, nein, aber es ist, ich finde, es ist jetzt, nachdem wir jetzt, wir hatten jahrelang hatten wir Barcelona mit Guardiola im Finale, wo man dann doch sehr stark das stand für irgendwas und dann gegen Mourinho, was auch wieder für irgendwas ganz Bestimmtes stand aus taktischer Sicht und dann kam halt dieser Gegenpressing-Fokus auch mit Bayern Dortmund und jetzt haben wir diese beiden Mannschaften, die halt so in diesem taktischen Kosmos erstmal für weniger stehen, sage ich mal.
Genau.
Ist das
Ja,
ein Trend oder ist das ein Zufall?
ich glaube, ein Trend ist, dass sich alle, also dass es zunehmend Mannschaften gibt, die alle Phasen beherrschen, die eben nicht spezialisiert sind auf Ballbesitzfußball oder Pressingfußball oder Gegenpressingfußball, sondern die in allen Phasen gut sind, die wissen, wie man presst, wie man Ball laufen lässt, wie man kontert, wie man gegenpresst, die alles davon können und dann vielleicht auch noch gute Standards haben, das hat man halt immer mehr. Ich meine, das ist ja auch, Bayern hat sich über genau so eine Herangehensweise ausgezeichnet, als sie das Triple gewonnen haben. Da waren sie ja keine reine Ballbesitzmannschaft, sondern da konnten sie alles gut. Dortmund hatte jetzt vor allem letzte Saison auch gerade im Herbst so, wo sie eine geile Pressemannschaft und eine geile Ballbesitzmannschaft waren. Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, die kommt viel über den Ballbesitz, aber hat halt, glaube ich, im Schnitt so 55% oder so, nicht so arg viel. Hat auch ein gutes Pressing, hat auch eine gute Restverteidigung. Chelsea auch so eine Mannschaft, generell die Kontermannschaften, also auch Konter hat ja großen Einfluss jetzt auf die aktuelle Juve-Mannschaft, auch Italien bei der EM. Das sind auch so Mannschaften, da wird die Defensive immer hervorgehoben, ist schon auch sehr gut, aber die können auch gut, sehr krasses Pressing spielen und die haben auch ein sehr, sehr druckvolles, schnelles Ballzirkulationsspiel, sehr gutes, also die haben auch ein richtiges Positionsspiel. So. Also ich glaube so, dass im Spitzenfußball es einfach zur Normalität wird, dass man taktisch gut ist, ohne unbedingt herausragend zu sein, aber gut so. Man weiß halt mittlerweile, wie Fußball gespielt wird und es hat einen strategisch relativ kompletten Ansatz. So. Das ist, glaube ich, ein Trend. Weg von den
Ja.
spezialisierten Teams.
Sehr schön, dann haben wir das geklärt. Vielleicht nochmal ein Blick, zumindest kurz auf diese Gegner, weil die haben es ja auch zumindest ins Halbfinale geschafft. Was macht Monaco besonders? Also, beziehungsweise, was macht Monaco besonders und was ist jetzt auch die Limitierung des Spielstils gegen Juventus gewesen?
Ich denke, Monaco ist eine sehr offensive Mannschaft vom Kern her. Im Ballbesitz bringen sie die Außenverteidiger sehr, sehr viel ins Spiel, bringen sie weit nach vorne. Im Pressing versuchen sie relativ aggressiv zu sein, haben zwar eine kompakte Grundhaltung, spielen öfter nur in Anführungszeichen Mittelfeldpressing, was auch sehr kompakt ist, aber was halt dann auch so ein bisschen Manndeckungen mit drin hat auf der 6 und so und nicht so sauber organisiert ist, also Positionsfindung und so ist halt immer so ein bisschen weg von den absoluten Top-Teams in der Kategorie. Und auch Absicherung und Gegenpressing ist nicht so top, weil sie eben auch viele Spieler vorne reinbringen mit ihren, ja, die Offensivspieler, die vier sind halt schon sehr offensiv, was selten mal einer dabei, der so den Zehnerraum konstant besetzt, sondern meistens nur so kurz, Also die Kontrollzonen im Spiel werden immer wieder überspielt, im Spielaufbau werden die Sechser ganz oft vertikal einfach ausgelassen mit einem langen Vertikalpass. Das heißt, die setzen nicht viel auf Spielkontrolle, sondern die sind halt bisschen so strategisch ein bisschen mit dem BVB vergleichbar, was ich im Winter-Podcast schon mit dem Percentage Play sozusagen angesprochen habe, dass sie halt einfach versuchen, sehr viele Tore zu machen, also mit sehr hoher Erfolgsquote anzugreifen und dann defensiv versucht Druck zu machen und alles, was durchkommt, müssen sie halt irgendwie ausputzen. Also sie haben eben nicht diese krasse Stabilität, sondern sind eine Offensivmannschaft. Machen das aber sehr gut, haben da vor allem sehr, sehr viel Physis dabei und haben eine klare Organisation, um diese Physis auszuspielen. So, dadurch sind sie sind eine Brechertruppe, kann man sagen, nach vorne.
Und auch damit jetzt auf dem Weg zur Meisterschaft, zumindest in Frankreich.
Ja, was ja
Und
gegen
PSG.
so ein PSG mit so einem Kader allerhand ist.
Lass uns über Atletico reden.
Ja.
Wir müssen uns vielleicht auch gar nicht so lange mit Atletico aufhalten, weil es war irgendwie gefühlt nicht die Saison von Atletico.
Sie machen das Gleiche wie seit Jahren, nur diese Saison ein bisschen träger.
Bisschen träger, bisschen schlechter. Ja. Hätte ich auch gesagt.
Man sich vielleicht jetzt, wenn man nochmal konkret auf das Real-Spiel eingeht, ja, vielleicht auch strategisch ein bisschen unklug verhalten gegen dieses Ball laufen lassen von Real, wo sie ja häufig erstmal so ganz, ganz normal verschoben haben, ein bisschen zurückhaltend, aber dann halt einfach in der mannschaftlichen und gruppentaktischen Entscheidungsfindung nicht so richtig zusammenhängend waren, dass dann häufig von den ballnahen Spielern immer so einer oder zwei einfach dann plötzlich rausgeschoben haben, während die anderen einfach ganz normal nur verschoben haben und dadurch hatten sie dann häufig irgendwie so ganz komische Unkompaktheiten zwischen erster und zweiter Linie und hatten dann teilweise einfach so, dass einzelne Spieler so ein bisschen ins Leere gelaufen sind und ausgespielt worden sind und dadurch haben sie halt nie so einen guten Defensivrhythmus irgendwie gefunden. Vielleicht auch ein bisschen so die einzelnen Spieler, die dann so einfach unnötig Kraft gelassen haben, weil eben individuell immer mal rausgerückt wurde, ohne Effekt. Und ja, deswegen konnten sie dann gerade auch in der Endphase nicht nochmal irgendwie zulegen, sondern haben da ja dann quasi alle Restchancen sozusagen fast schon verloren.
Ja, ich finde, das haben sie ja, da gab es auch schon in den vergangenen Saisonsphasen, wo das war, aber ich habe es noch nie so krass gesehen, auch dann mit der, also normalerweise haben sie es dann immer so ein bisschen über Intensität abgefangen, aber das hat dann auch nicht geklappt so richtig gegen Real.
Ich fand das seltsam, dass Simeone das nicht vorher gesehen hat. Also das ist so, wenn man sich überlegt, also wenn ich mir überlegt hätte vorher, hat dieses normale Atletico, das tiefere Mittelfeldpressing 4-4-2, das ist ja das, was Real einfach im Schlaf die ganze Zeit einfach laufen lässt und dann irgendwann mal über den Flügel irgendwie durchkommt so. Deswegen sehr, sehr merkwürdige Herangehensweise, fand ich. Ich hätte gedacht, da kommt was Kreativeres bei rum.
Ja, Madrid ist irgendwie so ein Albtraum mittlerweile in der Champions League, muss man sagen.
Ja. Ja,
Ja,
gerade
ist.
deshalb hätte ich gesagt, dass er sich doch da was einfallen lässt und nicht einfach, ja, wir spielen es gleich wie immer und gucken mal, ob es geht.
Ja, es ist nicht die Saison von Atletico, muss man sagen. Sind jetzt nicht eine herausragende Mannschaften. Was wäre jetzt hier, nachdem wir diese vier Champions League Halbfinalisten haben, rausgenommen haben, haben wir uns vorab besprochen, dass wir noch ein paar andere Teams rausnehmen, die man diese Saison erwähnenswert sind, unserer Meinung nach. Ein Team, was man, glaube ich, nennen muss, auch wenn wir jetzt gar nicht so sehr in dieses Thema Europa League einsteigen möchten, aber was, glaube ich, doch sehr, sehr spannend ist, diese Saison, ist Ajax Amsterdam. Ich gestehe offen, ich gucke kein Europa League und deswegen habe ich auch von Ajax Amsterdam wenig mitbekommen. Deswegen lasse ich mich jetzt mal von Tim aufs Neueste bringen, was dieses Team so besonders macht und warum Ajax Amsterdam jetzt auf der internationalen Bühne wieder vorne mit dabei ist.
Weil sie gut sind.
Das ist so eine Martin-Antwort, ja.
Ja, auf jeden Fall. Hab ich jetzt extra mal abgefeuert. Ich muss dazu sagen, tatsächlich habe ich jetzt in der Rückrunde deutlich weniger gesehen von Ajax als in der Hinrunde. Ist mir eben irgendwann mal so aufgefallen. Jetzt auch von den Europa League-Spielen gar nicht so viel. da lasse ich gleich Martin gerne vielleicht so einzelne spezielle Sachen noch ergänzen. Vielleicht muss man erstmal so generell was sagen zu der Situation bei Ajax, die ja in dieser Saison Peter Boss als neuen Trainer verpflichtet haben, der jetzt vielleicht auch manchen noch nicht so im Begriff ist. Wir haben da auf der Seite ein Porträt zu seiner Vitesse-Mannschaft, wo er davor gearbeitet hat, und auch noch ein, zwei Stationen davor. Man kann jetzt eigentlich Peter Boss vielleicht so ein bisschen als den vielversprechendsten Trainer im niederländischen Fußball so einschätzen, dessen Entwicklung sich auch schon über die letzten Jahre so angedeutet hat und der jetzt bei Ajax auch einen sehr guten Start in die Saison gefunden hat. Ja, offen, sie spielen halt weiterhin das typische 4-3-3, aber halt in einer sehr guten Ausführung und halt mit vielen Punkten, die die Mannschaften von Peter Boss vorher auch schon ausgezeichnet haben. Vor allem das Ballbesitzspiel stand so am Anfang sehr stark im Fokus. Und da gab es eigentlich sehr klare Mechanismen, mit denen man zu Erfolgen gekommen ist. Sehr aggressiver Aufbau aus der Abwehrkette raus, die häufig so ein bisschen asymmetrisch strukturiert wird. In dem Fall häufiger mit einem etwas offensiveren Linksverteidiger. Und dann fällt man, der nominell meistens als Rechtsverteidiger gespielt hat, so ein bisschen tiefer. Dadurch hatte man dann so eine asymmetrische Aufbaustruktur, durch die man ganz gut in die Halbräume spielen kann. Und so ein ganz typisches Muster bei Ajax im Ballbesitz ist eigentlich relativ direkte Eröffnung von den Innenverteidigern auf Dolberg, der als Stürmer spielt und dann häufig die Bälle festmacht oder teilweise auch ins Mittelfeld zurück ablegt. Und diese Verbindung von den Aufbauzonen über den Mittelstürmer ins Mittelfeld rein sind halt sehr wichtig, um Flexibilität im Aufbau zu haben und um eben nicht nur über den Sechserraum aufbauen zu müssen, sondern auch auf anderen Wegen stabil ins Mittelfeld zu kommen. Und dann ist auch in der Offensive ein wichtiger Orientierungspunkt sind dann die beiden Flügelstürmer, die viele Bälle anziehen, dann erstmal ins Dribbling gehen und dann ausgehend davon kann man dann halt, guckt man dann halt, wie sich die Situation entwickelt und wie man die Offensive quasi ausspielen kann, ob man dann eher über Einzelaktionen geht oder ob man versucht, diese Dribblings so ein bisschen lockend einzusetzen, ob man die als Ausgangspunkt für Kombinationen nimmt, ob man von da nochmal in eine Ballzirkulation übergeht und so weiter und so fort.
Bist jetzt dann ins Detail eingestiegen. Was würdest du denn als Kerncharakteristikum dieser Mannschaft ausarbeiten?
Darf ich?
Gerne.
Die pressen übelst aggressiv, haben vor allem ein wahnsinnig dichtes und aggressives Gegenpressing. Wenn die einmal einen Gegner im gegnerischen Strafraum haben, kommt der da sehr, sehr schwer wieder raus, weil sie unheimlich schnell und aggressiv und kollektiv dann halt die Konter unterbinden. Und das basiert halt auf einem sehr guten Positionsspiel einfach. Relativ klassisches Juego de Position von den Konzepten her. Mit ganz guten Vertikalpässen, guter Mittelstürmer-Einbindung was im 4-3-3 ja sehr wichtig ist, dass die Mittelstürmer sich eben in den Zehnerraum ein bisschen begeben und da sich einbinden, klatschen lassen und so. Und dazu noch ja, ein paar sehr tolle Spieler. Armin Younes freut vielleicht ein paar, wenn man sagt, dass der sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Kann zwar überhaupt nicht schießen, aber alles andere kann er sehr, sehr gut. Spielt tolle Horizontalpässe vom Flügel und dann sehr, sehr tolle Dribblings. Dolbergs ist gut, Traoré ist sehr gut. Dann haben sie Joel Feldmann, Spielverlagerung-Liebling, als Rechtsverteidiger, der da so verkappter Spielmacher auch teilweise sogar ist von der Position aus.
Also das quasi das holländische, original holländische Spiel zurück nach Holland gekommen. Wenn du jetzt sagst, Positionsspiel, übelstes Pressing.
Ja, schon. Kann man sagen. Ist relativ totaler Fußball.
Stimmst du dazu, Tim? Totaler Fußball wieder zurück in Holland?
Ja, Also bei der plakativen Aussage ist jetzt halt die Frage, was man unter holländischem Fußball versteht. Aber im Grunde kann man das wahrscheinlich so unterschreiben. Ist halt
Ich glaube,
sehr
so
gut umgesetzt
total
da.
Football wurde auch nie so richtig definiert, glaube ich, so.
Ja, eben. Also da ist, das ist ja jetzt irgendwie nicht so ein ganz spezifischer Begriff. Ja, aber ich glaube, die Kernaussage, die damit gemeint war, mit dieser Aussage, die ist wohl rübergekommen und die kann man auch so unterschreiben.
Wir sind jetzt ganz gut auf dem Weg. Hinspiel 3-1, glaube ich, gewonnen in der Europa League. 4-1. Oh gut, das 4-1 habe ich nicht mehr mitbekommen. Jetzt dann im Finale wahrscheinlich gegen Manchester United. Müssen wir über Manchester United reden, wenn wir über die besten und wichtigsten Mannschaften Europas reden, Martin?
Ja, man müsste, das Einzige, was es zu Manchester United so richtig zu besprechen gäbe, wäre so eine Gesamtaufwickelung des Themas José Mourinho, sind keine so gute Mannschaft insgesamt. Haben offensiv nicht so richtig Ideen. Es ist ganz, ganz unangenehm zu betrachten, die Mannschaft, und sehr auch von der Leistungsfähigkeit und von den Ergebnissen her. Auch teilweise Personalwahl ist mir auch teilweise ein Rätsel. Ja, die sind halt Mourinho-typisch natürlich diszipliniert so und sind jetzt kein Hühnerhaufen, aber puh. Würde ich ungern genauer drüber reden.
Ja, die haben aber auch jetzt auch keinen diesen taktischen Kernpunkt, den wir ja hier immer versuchen herauszuarbeiten, wie es uns jetzt bei Real, Juve und auch Ajax sehr gut gelungen ist. Aber wenn wir schon beim Thema Premier League sind.
Erstmal selbst loben.
Was?
Erstmal selbst loben. Wenn du gesagt hast,
Du
es
hättest
ist
sagen
uns so
müssen,
gut
dass es,
gelungen, die Kernpunkte
also,
herauszuarbeiten.
ja, du hättest sagen müssen, dass es euch sehr gut gelungen und uns damit gelungen ist, dass es mir gelungen ist. Aber du hättest
Sehr
sagen
gut.
dürfen, es ist uns sehr gut gelungen, weil damit hast du dich eingeschlossen und das ist
Hat
unmoralisch.
es moralisch anfechtbar,
Ja, dafür wird man eingesperrt, glaube ich.
das darf man nicht, nicht? Immer die Spieler loben, immer die Spieler vorschicken und loben. Die
Genau.
alte Philosophie.
Du hast ein Wahnsinns, du hast einfach Wahnsinnsjungs zur Verfügung, Tobi. Dein Anteil daran ist vernachlässigbar. Muss ich immer wissen.
Die Geschichte, die kann ich jetzt hier an dieser Stelle mal erzählen, weil ich war ja
Oha. Das kommt jetzt.
vor 3 Monaten oder so, ich glaube im Februar war es, war ich ja auf einer Podiumsdiskussion mit Christoph Biermann und Rainer Wiedmeier, der Co-Trainer bei Hertha BSC ist. Es war ein sehr interessanter Abend, weil er auch sehr ins Detail gegangen ist, wie sie bei Hertha spielen wollen und
Er hat
wie sie das
gesagt, die
machen.
Spieler können gar nichts, nur der Trainer.
Nee, das hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, aber der hat halt genau dieses unterschrieben, dass man immer die Spieler vorschicken muss. Also, dass man immer, wenn man gewinnt, gewinnen die Spieler, wenn man verliert, verliert der Trainer. Das ist so seine Grundphilosophie. Und hat als
Ja, klar, das
Beispiel.
ist eine ganz normale Führungsphilosophie.
Ja, klar,
Ist
aber
auch
der hat.
einfach tatsächlich der Anspruch, den man an sich als Trainer haben muss. So.
Ja, das ist okay. Aber die Anekdote, die ich erzählen möchte, ist, dann hat er nämlich die Anekdote erzählt. Er gehört nämlich zu dieser baden-württembergischen Trainerschule, hat auch damals bei Ulm gespielt, als Ralf Rangnick bei Ulm war. Ende der 90er. Und er war halt in dieser Mannschaft damals, die aufgestiegen ist, mit Rangnick. Wobei er halt auch diesen Sportschau-Auftritt damals, diesen legendären, mitbekommen hat, wo Ralf Rangnick halt an der Taktiktafel stand. Und das halt auch alles erklärt hat. Und er hat auch erzählt, dass die Mannschaft saß am Fernseher, hat das geguckt. Und dann hat er mir, ja, Ralf Rangnick hat halt gesagt, als Steinbrecher hat ihn gefragt, ist das einfach, was sie da machen, oder ist das kompliziert? Und dann meinte er, nein, das ist super einfach, geben Sie mir 11 Leichtathleten und ich kann nur das mit denen machen. Und er meinte, das war dann der Punkt, woran Ralf Rangnick nämlich in Ulm dann gescheitert ist. Weil die
Ach.
Mannschaft hat ihm diese Aussage sehr, sehr übel genommen.
Krass.
Und hat ihn das richtig spüren lassen dann nach der Winterpause, dass sie das nicht okay fand. Das fand ich sehr interessant. Das ist mir
Krass.
auch bis dato nicht aufgefallen, bis er
Was
das
der
erzählt hat.
nicht, er wahrscheinlich nicht, was war genau seine Aussage? Kannst du es nochmal? Geben Sie mir 11 Leichtathleten und dann?
Und dann kann ich dieses Spiel umsetzen. Er hat ja an der Taktiktafel sein Pressing gezeigt. Also.
Ja gut, er hat ja damit aber erstmal nicht gesagt, dass der damit dann auch Spiele gewinnt, sondern nur, dass die erstmal das System
Ja,
umsetzen
aber
können.
trotzdem hat das die Mannschaft ihm genommen.
Ach, Menschen und ihr Ego.
Ja. Lassen Sie mal zum Thema zurückkommen. Wir waren nämlich bei Manchester United, über die wir nicht reden wollten, aber ich glaube, das kann ich nutzen, um jetzt mal auf die Premier League kurz überzuleiten, wo es ja auch 2, 3 Teams gibt, über die man reden kann. Erst natürlich Chelsea. Was zeichnet Chelsea aus, Martin?
Sehr, sehr klar definiertes Positionsverhalten. Ich würde gerne mal hören, wie die Ansprache von Conte ist, wie der Sachen konzeptionalisiert, vor allem verbal, weil ich immer den Eindruck habe, bei seinen Mannschaften, die Spieler wissen sehr, sehr, sehr genau, was sie auf ihrer Position zu tun haben. Und sie haben ganz kurze Entscheidungswege und spielen sehr, sehr klar und effizient so. Alles ein bisschen, teilweise ein bisschen mechanisch statisch, aber in der Statik 3-4-2-1 grundsätzlich, was eine gute Statik ist. Da hat man dann Hazard und noch einen gefährlichen Spieler im Halbraum, hat man Diego Costa als beweglichen Stürmer vorne, und wenn der Gegner sich zu weit zusammenzieht, kommen die Flügelspieler angebombt. Gleichzeitig hat man drei Verteidiger und zwei Wahnsinns-Sechser, normalerweise mit Kanté und Matic als Absicherung. Dadurch ein sehr, sehr stabiles Konstrukt einfach, das, was ähnlich wie Juve konstant Gefahr erzeugen kann und dabei sehr, sehr stabil ist. Defensiv Wechsel zwischen einem sehr, sehr wieder guten, positionell orientierten Angriffspressing und einem tiefen Mittelfeld, fast schon manchmal Abwehrpressing im 5-4-1. Also das Angriffspressing dann normalerweise mit klarer Dreierkette. Dann, wenn man sich zurückzieht, wird es zu einem 5-4-1, was halt sehr, sehr kompakt ist, sehr enge Abstände hat. Besonders gut kontern können sie aus der Situation dann normalerweise nicht, sondern sind dann schon ein bisschen darauf angewiesen, dann aus dem Ballbesitz zu kommen. Aber ja, haben dadurch halt auch eine gute Grundstabilität, sind schwer zu knacken, haben unheimlich dichte Abstände. Die Flügelspieler schieben extrem gut ins Zentrum mit rein. Also was so ein Eden Hazard an defensiv auch an Laufwegen abspult, ist nicht selbstverständlich. Bei Pedro kennt man es. Ja, und dadurch einfach eine sehr, sehr robuste und komplette Mannschaft. So.
Da sind wir wieder bei Juventus und Real, also vom
genau.
Grundstabilität okay. mit, wobei es auch kein...
Ist aber noch ein bisschen, finde ich, strukturierter und gefährlicher nach vorne rein.
Ist aber auch natürlich auch kein Wunder, weil Conte hat ja diese Juventus-Mannschaft jahrelang auch geformt.
Ja, stimmt.
Vielleicht noch möchten wir noch ein paar Worte zu Tottenham verlieren. Das ist jetzt die Frage meinerseits. Sind die auch, haben die auch so was, was man sagen kann, dass sie zum europäischen Spitzenniveau gehören?
Ja, Tottenham kann man mehr oder weniger sagen, exakt wie Dortmund anno 2011 ungefähr. 4-2-3-1, klare Aufgabenteilung zwischen den Sechser normalerweise, den Abräumer, den Spielmacher. Im Pressing die Flügelspieler relativ eng, sehr, sehr hohe Grundintensität, hohe Grundgeschwindigkeit, sehr aggressives Gegenpressing, sehr aggressives und relativ gut organisiertes Pressing, sehr vertikaler Aufbau durch die Innenverteidiger, generell eine sehr starke Innenverteidigung, Weltklasse Rechtsverteidiger und halt sehr gute kreative Angriffsspieler, also vor allem Eriksen, Dele Alli und wie spricht man den aus? Dele Alli?
Dele Alli, glaube ich.
Dele Alli, ja. Dele Alli. Und Harry Kane plus X, so. Sehr, sehr gutes internationales Niveau. Ja.
Also aber jetzt auch. Das ging jetzt aber auch nicht, ne?
Verfolgt hat, der wird nicht allzu große Augen machen oder gerade große Augen machen, wenn er jetzt Tottenham guckt.
Okay. City ist auch so ein Fall, der schwer ist, finde ich.
Ja, naja, ist halt. Es sind halt quasi Peps Bayern mit schlechter Abwehr. Bisschen provokativ gesagt. Mhm. Also nicht schlechte Abwehr, aber gemessen an den Erfolgen, die man von Pep erwartet, ist es eine zu schlechte Abwehr. Also das sind halt keine Weltklasse-Verteidiger einfach. Mhm. Ausnahmslos sogar. Außer Sabaleta vielleicht, aber der ist auch kein Lahm oder Alaba. Mhm.
Ja.
Und dazu noch eine sehr, sehr dünn besetzte Sechserposition mit Fernando und eher ein Abräumer, der das nicht so richtig auf dem Level spielen kann. Fernandinho auch eher, der kann es zumindest nicht in der Form spielen, wie es gebraucht wird. Ist eigentlich eher dann jemand, der auch aus der Bewegung rauskommt. Und dann mit Yaya Touré, jemand mit sehr viel Potenzial, der aber völlig überaltert ist und quasi defensiv teilweise gar nichts macht.
Ja.
Deshalb auf einer ganz entscheidenden Schlüsselposition halt sehr, sehr, sehr dünn besetzt. Spätestens seit Ilkay Gündogans Verletzung So mit Gündogan, Fernandinho zusammen im Zentrum hat es noch gut funktioniert. Jetzt spielen da oft Silva und De Bruyne als Doppelacht, denen halt auch die Defensivstärke für die Rollen dann ein bisschen abgeht und dadurch halt quasi jenseits der Offensivabteilung, also jenseits der Offensivqualitäten der vorderen fünf, ist quasi alles zu schwach für eine Top-Mannschaft.
Wobei halt der Aufbau und auch die defensive Stabilität der Abwehrkette nicht gut genug ist, sagen wir mal, um das dann spielen zu können. Oder zumindest konstant erfolgreich spielen zu können. Müssen wir
Also.
jetzt auch gar nicht, leider groß, müssen wir gar nicht groß beitreten. Wie gesagt, die Überschrift des Ganzen ist hier die großen Teams der Saison oder die Saison allgemein und da ist City jetzt auch nicht dominant. Punkt.
Nee, sind sie auch
So.
nicht richtig drüber, würde ich sagen.
Nee. Es gibt aber noch, wir kommen gleich zum Ende dieses Teils. Es gibt, glaube ich, aber noch ein Team, was wir meiner Meinung nach behandeln sollten. Und das ist Napoli. Einfach jetzt so aus Taktik-Hipster-Sicht. Da gehe ich mal wieder zu Tim rüber und frage Tim, wieso sollte sich jeder Taktik-Hipster der Welt Napoli anschauen?
Weil man da gute Sachen zu sehen bekommt.
Die da wären.
Ich hätte auch antworten können, weil sie gut sind, aber wollte ich jetzt nicht nochmal bringen. Ja, Napoli ist ja jetzt schon in der zweiten Saison unter Maurizio Sarri sehr stark oder zumindest sehr gut ausgerichtet. Ich finde sie diese Saison ein bisschen schwächer, was sich insbesondere im Pressing festmachen lässt.
Das ist mega komisch teilweise, ne? Das Hinspiel gegen Real war
Ja.
so seltsam.
Ja, also insgesamt kann man auch sagen, dass es ein bisschen einfacher gestrickt ist und ein bisschen mannorientierter ausgerichtet wird. Im Angriffspressing insbesondere halt teilweise noch sehr gut oder halt einfach sehr geschickt positioniert mit einer guten Anordnung, wo dieses 4-3-3 sinnvoll genutzt wird, dass dann zum Beispiel eine hohe und enge Stürmerreihe vorne presst und dann dahinter das Mittelfeld ein bisschen tiefer und ein bisschen breiter nachschiebt. Das können sie auch ein bisschen variieren und da werden dann auch jeweils ganz interessante Varianten genutzt. Aber insgesamt ist halt das Pressing nicht mehr so kohärent wie noch in der letzten Saison, wo es teilweise ultra krasse Phasen gab. Dadurch ist halt speziell dann, wenn sie etwas tiefer pressen, eher so im Mittelfeldpressing, haben sie nicht so richtig Zugriff und müssen auch dem Gegner ein bisschen mehr Offensivpräsenz teilweise zugestehen, wodurch dann gelegentlich so instabile Phasen reinkommen. Und dadurch ist halt wieder das Problem, oder was heißt das Problem gewesen, dadurch ist es halt wieder dazu gekommen, dass Napoli so ein bisschen als einer der exponierten Vertreter der Verfolgerteams in Italien nicht ganz die Konstanz hatte, um wirklich Juve, die wirklich unangefochten an der Spitze marschieren, zu gefährden. Trotzdem ist es natürlich eine sehr starke Saison. Also Napoli wieder mit der Roma um Platz 2 gekämpft, eigentlich ja, ungefährdet als Champions League-Kandidat in den Top 3 in Italien, wo ja auch ein relativ hohes Niveau eigentlich herrscht und viele Mannschaften eigentlich dahin wollen und es nicht geschafft haben. Auch in der Champions League hat sich Napoli ja gut geschlagen, hat Real durchaus ärgern können, insbesondere mit ihrem starken Offensivspiel. Das ist jetzt, würde ich jetzt in dieser Saison als vielleicht so als die Hauptstärke rausheben. Letzte Saison hätte man eher die Komplettheit noch ein bisschen mehr auch betonen können. Diese Saison würde ich fast sagen, ist so das spielerische Element im Angriffsdrittel und im Übergang ins Angriffsdrittel hervorzuheben. Gerade, also die Grundlage ist eigentlich, sind so auch diese Dreiecke zwischen Achter, Flügelstürmer und Mittelstürmer im Offensivspiel, unterstützt halt dann noch durch die weiteren Spieler, die halt sehr gute Bewegung haben, gute Rollenverteilung, guten Halbraumfokus auch einfach. Die Achter sind halt im Aufbau sehr gut aktiv und kurbeln an, aber bleiben dann halt quasi nicht in einer defensiven Rolle, sondern schalten sich im weiteren Vorgang der Angriffe sehr gut und sehr klug ein. Und die ballfairen Spieler arbeiten dann halt meistens zusätzlich in eine Spitze oder balancieren das, während die ballnahen Spieler halt gruppentaktisch diese Sachen, diese Abläufe ausführen. Und ja, da haben sie dann so ein paar Mechanismen, einfach gute Bewegungen und spielen eben sehr, sehr gut durch die Halbräume aus dieser 4-3-3-Struktur raus. Und ja, gerade potenziell, gerade natürlich die halblinke Seite mit Insigne, Hamsik, Mertens haben sie natürlich auch Spieler, die sehr stark in kleinräumigen Aktionen sind, unfassbar dribbelstark eigentlich. Also für so eine Mannschaft, die jetzt nicht zu den absoluten Top-Teams in Europa gehört, in den Punkten auch so ein bisschen ungewöhnlich stark besetzt, vielleicht was Dribbelstärke und so weiter angeht. Und da haben sie es ja auch gegen Real geschafft, auch gerade so individuell die Restverteidigung von Real mit der Viererkette und mit Modric, Casemiro, Kroos davor. Das quasi aus dem Halbraum raus zu knacken, spielerisch kleinräumig, ist schon relativ schwierig und das hat Napoli teilweise sehr oft gemacht. Und selbst diese athletische Restverteidigung von Real hatte da teilweise große Probleme. Also kann man wirklich sagen, Napoli schon sehr gut anzusehen, vor allem in dieser Saison, auch wenn sie nicht mehr ganz so stabil und konsequent in einem Spiel fahren.
Also ich finde bei Napoli, was ich sehr, sehr, was ist das deutsche Wort für Eye-Catching? Ah, Eye-Catching ist geil, ich sage es einfach Eye-Catching, was ich sehr Eye-Catching fand, ist das Passspiel von Napoli, was teilweise wirklich, das sieht teilweise aus, als ob du ein Computerspiel anguckst, weil wie die Maschinen einfach jeden Ball auf genau die gleiche Weise nach vorne knallen. So. Also so der Druck und die Präzision in den Pässen von allen Positionen ist total hoch. So, das ist ganz seltsam, dass man, also kennt man eigentlich nicht, finde ich, dass Mannschaften sich so individuell im Passspiel herausheben. Teilweise wird das dann so Mannschaften, die das positionell gut, taktisch gut machen, wie Barcelona früher oder so, wird das dann so bescheinigt, dass die halt sehr gutes Passspiel haben. Das ist dann aber mehr so die individuelle technische Qualität der Spieler und in Verbindung mit der taktischen Organisation. Aber bei Napoli habe ich wirklich den Eindruck, die können einfach sehr gut passen irgendwie. Die haben irgendwie gut passen trainiert. Und ich verstehe nicht so richtig, wie sie es machen. Ich muss mal ein paar Sarri-Trainings gucken irgendwie. Das verfolgt mich.
Ja, das ist das Passspiel, ja, das finde ich auch. Das ist mir auch als Gelegenheitszuschauer aufgefallen. Was ich einfach so super finde an dieser Mannschaft ist, wir haben jetzt so viel über Stabilitätsfokus geredet. Und ich finde, dass sie da halt mit Dortmund so eine der Mannschaften sind, die im
Hey,
Zweifelsfall.
dass sie instabil sind. Yes.
Ja, also nicht, dass sie. Nein, nicht, dass sie instabil sind, sondern dass sie halt diesen Fokus einfach nicht so klar setzen und dadurch halt für mich als neutralen Zuschauer einfach flüssigere Spiele entstehen. So. Also was heißt flüssiger Spiel? Eben weniger flüssige Spiele. Sondern so, wenn du zum Beispiel das Spiel gegen Real guckst, dass da sowas Abgedrehtes entsteht dann teilweise.
Spektakulär.
Spektakulär, ja.
Ja, hatten wir bei eigentlich Hoffenheim, Monaco und Dortmund auch so ein bisschen. Das ist ganz witzig, irgendwie die zweite Reihe ist voll offensiv und die erste Reihe ist voll stabilitätsorientiert. Macht irgendwie eigentlich auch Sinn.
Ja,
Diese Saison.
das stimmt, diese Stabilität, die dann nochmal die Stufe höher hebt. Ja, aber das finde ich,
Nee,
deswegen
aber
finde ich die so spannend.
wenn du einfach individuell es extrem stark besetzt bist, dann nicht unbedingt so drauf fokussieren, das taktisch und mannschaftlich geschlossen so zu machen, sondern wenn du dann eine gute Stabilität hast, machen halt irgendwie deine Individualisten dann irgendwann mal ein Tor. Während du, wenn du halt Hoffenheim bist und dich darauf verlässt, dass irgendwann dass irgendwann mal Sandro Wagner drei Gegenspieler ausdribbelt und den Ball ins Eck haut, so, dann musst du halt deutlich
Ja.
länger warten, als wenn du das Gleiche von Benzema oder Dybala erwartest, so.
Ja. Wobei es natürlich schön wäre, wenn die
Weil
guten Mannschaften dann das auch mal.
systematisch mehr unter
Ja.
Zugzwang quasi
Ja, natürlich,
auf der
klar.
zweiten Reihe.
Wäre natürlich die Kirsche des Eisberges, Kirsche auf dem Eisberg. nee, die Kirsche auf dem Eis, wenn die guten Mannschaften halt auch dieses strukturell geile Offensivspiel
Genau.
hätten.
Ja, aber weil das halt niemand so richtig macht, gibt es eben keine herausragende Mannschaft diese Saison. Das
Nee,
ist
das
halt
ist wahr.
gerade das Problem.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil wir müssen jetzt auch langsam zum Schluss
Das im
kommen.
Übrigen kann ich auch noch mal teasern an der Stelle, dass ich werde das noch so ein bisschen ausführlicher im nächsten Mailbag diskutieren, der auch die Tage kommt.
Ja, tu das. Aber es ist ein schönes Schlusswort, was du gerade gesagt hast, es gibt keine herausragende Mannschaft. Aber ich denke, wir haben die Guten jetzt größtenteils vorgestellt, obwohl man da natürlich noch viel mehr machen könnte wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt uns mal auf diese fokussiert. Das war's mit dem ersten Teil des Saison-Zusammenfassungs-Podcasts. Wir machen demnächst weiter mit Teil 2, dann nur über deutsche Teams. Herzlichen Dank, Martin. Herzlichen Dank, Tim. Bis zum nächsten Teil.